So, es kommt von einer Sekunde auf die andere und man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht hat.
Was interessant war, ich habe das eigentlich gar nicht auf Menopause gesetzt, meine Schweißattacken, die ich hatte.
Hitzewallungen sind das Symptom der Wechseljahre, das alle kennen. Aber was gehört noch alles zu dieser Lebensphase, die alle Frauen irgendwann durchmachen? Und warum wissen wir im Vorfeld nicht viel besser Bescheid?
Das ist natürlich auch für viele Frauen genau das Irritierende, dass sie Symptome spüren, die sie vielleicht überhaupt gar nicht den Wechseljahren zuordnen würden. Und gerade wenn es sich um die Psyche dreht, ist das oftmals sehr beängstigend, weil die Frauen sich eben als komplett verändert empfinden und nicht wissen, was eigentlich überhaupt los ist.
Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Serena Tanner und Jenny Rieger. Serena, ich bin ja vor kurzem 40 geworden und das Thema dieser Folge ist für mich eigentlich ziemlich akut so langsam und ehrlich gesagt wusste ich vorher nicht so viel über die Wechseljahre. Du?
Ja, es ist im Fall ja auch nicht etwas, wo man sich gross damit auseinandersetzt, oder?
Nein, wirklich nicht. Und ich habe auch gemerkt, so weit sind die Wechseljahre wahrscheinlich jetzt nicht mehr weg. Vielleicht haben sie sogar schon angefangen.
Und das ist ja irgendwie schon noch verrückt, oder? Es betrifft die allermeisten Frauen, aber mit gewissem Alter. Und trotzdem wissen wir ziemlich wenig darüber, zumindest so in den ersten 4 Jahrzehnten von unserem Leben, oder?
Ja, genau. Und mit dieser Folge wollen wir da ein bisschen Abhilfe schaffen. Für alle vor den Wechseljahren und in den Wechseljahren und vielleicht alle, die mit Frauen zu tun haben, die vor oder in den Wechseljahren sind.
Und mit dem sagen wir herzlich willkommen zu der neuesten Folge vom Durchblick. Und es fängt ja manchmal schon bei den Begrifflichkeiten an, oder? Wechseljahr, Menopause, Klimakterium. Ist das eigentlich alles das Gleiche?
Nein, das ist es wohl nicht.
Mit dem Begriff Menopause ist eigentlich nur die letzte spontane Regelblutung im Leben einer Frau gemeint. Das heißt, wir sprechen im Grunde von einigen Tagen und nicht von Jahren, wenn es nur um diesen Begriff geht. Wohingegen der Begriff Wechseljahre eben die Umstellung, die hormonelle Umstellung meint, die bei Frauen etwa ab 40 Jahren eintritt und die dann eben in der Menopause mündet, die im Schnitt mit 51 Jahren eintritt.
Das ist Petra Stute, stellvertretende Chefärztin für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde Bern. Und jetzt, um die Begrifflichkeiten mal komplett zu machen, also das Klimakterium, das ist eigentlich nur der Fachbegriff für die Wechseljahre. Und insgesamt kann ich auch mal sagen, so sich in diesem Universum Wechseljahre zurechtzufinden, ist gar nicht so einfach. Es gibt ja nicht die eine Meinung in der Forschung, wie ja eigentlich meistens nicht und bei den Ärztinnen und Ärzten auch nicht. Und vielleicht ist das ja auch mit ein Grund, warum wir so wenig Bescheid wissen.
Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass es anderen auch so geht wie uns und sie eben vielleicht auch nicht so wahnsinnig Bescheid wissen. Was genau sind denn eigentlich die Wechseljahre, beziehungsweise wie kommt es überhaupt dazu?
Also das ist ja ein langer Prozess, wie Petra Stute eben schon gesagt hat. Und der Auslöser dafür ist, dass in unserem Körper ein bestimmter Vorrat zur Neige geht, und zwar der Vorrat an Eizellen.
Als Frauen werden wir ja mit einer bestimmten Anzahl von Eizellen im Eierstock geboren. Und diese Eizellzahl, die verbraucht sich im Laufe des Lebens. Das bedeutet, dass eben mit dem Älterwerden und mit den regelmäßigen Zyklen, die ja über Jahre stattgefunden haben, sich die Anzahl der Eizellen vermindert im Eierstock. Und diese Eizellen können also nicht von außen irgendwie nachgefüllt werden.
Und wenn dann immer weniger Eizellen in den Eierstöcken sind, dann gerät hormonell einiges durcheinander.
Und dann kommt irgendwann der Moment, wo eben das Gehirn zwar möchte, dass wir als Frauen weiterhin schwanger werden und dass der Eierstock weiterhin Eizellen heranreifen lässt, der Eierstock aber im Grunde zurückmeldet an das Gehirn, dass eben nicht mehr genug Eierstockreserve da ist. Und dann wird es sozusagen immer harziger. Also das bedeutet, das Gehirn treibt dann seine eigenen Hormone nach oben, damit der Eierstock eben funktioniert. Das klappt dann auch eine Weile wieder und dann ist aber irgendwann der Eierstock tatsächlich erschöpft und das ist der Moment, wo die Menopause dann gekommen ist.
Und dann kommt dann die allerletzte Periode.
Genau, das weiß man natürlich erst im Nachhinein, dass das die letzte Blutung war. Also wenn man ein Jahr lang keine Blutung mehr hatte, dann weiß man, das war offiziell die Menopause.
Und Wechseljahre sind in dem Fall die Phase, wo die ganze hormonelle Veränderung stattfindet.
Genau, also viele Anzeichen der Wechseljahre passieren schon lange vor der Menopause. Diese Zeit nennt man Prämenopause und die geht dann über in die sogenannte Perimenopause. Und da werden die Symptome dann stärker und wenn alles vorbei ist, dann bist du Postmenopause. Aber es ist eben vieles ein bisschen uneindeutig, wie Petra Stute sagt.
Die Wechseljahre kündigen sich meist relativ subtil an. Das heißt, vielleicht am Anfang merkt die Frau, dass ab und zu vielleicht mal eine Hitzewallung auftritt, dass sie vielleicht ein bisschen schlechter schläft, dass der Zyklus sich verändert. Und diese Symptome verschwinden dann aber auch wieder, sodass man vielleicht am Anfang das überhaupt gar nicht den Wechseljahren zuordnet. Aber je weiter man natürlich in diesen hormonellen Umstellungsprozess voranschreitet, desto hartnäckiger werden oft die Symptome.
Und dieses Hin und Her mit den Blutungen und alles, was danach kommt, hat damit zu tun, dass vor allem Östrogen und Progesteron sich anders verhalten als vorher.
Das Östrogen und das Progesteron sind also die beiden Hormone, die vor allem unseren Zyklus am Laufen behalten. Kannst du das vielleicht nochmal im Detail erklären?
Also das ist jetzt mal nur so eine knappe Version. In der ersten Zyklushälfte, da sorgt das Östrogen dafür, dass die Schleimhaut in der Gebärmutter aufgebaut wird. Und das Östrogen macht im weiblichen Körper noch sehr viel mehr, dazu kommen wir aber später noch. Das Progesteron kommt in der zweiten Zyklushälfte zum Zug. Das baut nämlich die Gebärmutterschleimhaut um. Und es könnte ja sein, dass eine Eizelle befruchtet worden ist, die sich bald einnisten will. Und dafür braucht eben die Gebärmutter Gefäße und Nährstoffe und dafür sorgt dieses Progesteron. Es wird aber nur dann gebildet, wenn es einen guten Eisprung gab, sag ich mal. Aber die Anzahl und Qualität der Eizellen, die nimmt mit dem Alter ab. Und irgendwann gibt es dann eben keinen Eisprung mehr und dann wird auch kein Progesteron produziert. Und das hat eben Auswirkungen auf den weiblichen Körper.
Also dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer an. Was man ja eben immer wieder hört, sind die Hitzewellen.
Es ist wirklich so, dass man das kommt von einer Sekunde auf die andere und man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht hat. Das fängt irgendwo, ich weiss nicht, ob es unten anfängt im Körper und aufsteigt oder mitten im Körper anfängt und bis in die Fingerspitze rausgeht, aber innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden. Also es geht ganz, ganz schnell. Und es ist eigentlich das Motto, ich reiss mir alle Kleider vom Leib, Bettdecke muss weg. Und wenn mich jetzt noch jemand mit dem kleinen Finger berührt, dann explodiere ich.
Das ist Erika, sie ist 62. Und jetzt hören wir noch Ursula Egler, 58.
Immer wenn ihr sind arbeiten, im Arbeitsplatz, habt ihr einfach noch mal das ganze Set von der Kleider gebraucht. Weil manchmal habe ich so geschwitzt, dass ich mich umziehen musste.
Die beiden erzählen uns, wie sie die Wechseljahre erleben oder erlebt haben. Und das klingt ja irgendwie schon noch krass, oder?
Ja, diese Hitzewallungen und Schweißattacken sind schon, glaube ich, ziemlich unangenehm. Also die beeinträchtigen Frauen erheblich, auch gerade eben bei der Arbeit. Und das ist ja auch oft ein bisschen peinlich, wenn man so schweißüberströmt irgendwo im Büro steht. Ich habe übrigens von so einem Arbeitgeber in England gehört, der so ganz offensiv mit diesem Thema umgeht, nämlich der Fernsehsender Channel 4.
Und wie macht es denn das?
Da sind so Ruheräume eingerichtet, die auch gekühlt sind für Frauen, dass sie sich da ein bisschen zurückziehen können.
Das ist aber eigentlich noch eine gute Idee, oder?
Ja, finde ich auch. Und eben diese Schwitzattacken, die können etliche Male am Tag kommen und viele Frauen stehen auch nachts total unter Wasser und die müssen dann erstmal umziehen, teilweise auch das Bett neu beziehen, bevor sie überhaupt wieder schlafen gehen können.
Und wann sie dann aber überhaupt wieder schlafen können, oder? Das ist ja auch ein grosses Thema in den Wechseljahren.
Ja, genau. Und das liegt wohl ein bisschen daran, dass das Progesteron eben fehlt. Wenn das nicht mehr produziert wird, wird es einfach ein bisschen schwierig, sagt Petra Stute.
Das ist eben sehr wichtig, einerseits für den Tiefschlaf und aber eben auch zum Beispiel für die Psyche. Also das heißt, Progesteron löst so ein Gefühl der inneren Ruhe aus. Und wenn also das Progesteron nicht mehr produziert wird, merken das eben einige Frauen, dass sie auf einmal Angst haben vor Sachen, bei denen sie früher nie Angst gehabt haben oder dass sie beim Schlafen das Gefühl haben, dass sie nur noch oberflächlich schlafen und jedes kleines Geräusch sie auch schon weckt.
Und haben eigentlich alle Frauen so heftige Symptome?
Nee, also Studien haben gezeigt, dass ungefähr ein Drittel der Frauen eigentlich so gut wie nichts merkt. Dann gibt es ein Drittel, das zwar Symptome hat, aber ganz okay damit zurechtkommt. Und das letzte Drittel, das sind eben Frauen, die so richtig schlimme Symptome haben, so wie eben Ursula Egler. Also da ist wirklich die Lebensqualität massiv eingeschränkt. Und bei Ursula Egler waren die Schweißattacken auch nicht das Einzige.
Weil gerade etwa so in der Zeit, wo Menstruation aufgehört hat, haben meine Rheuma-Beschwerden sich verstärkt. Denn vom Psychischen her hatte ich sehr, sehr Probleme gehabt.
Also sie hat noch unter vielem mehr gelitten, aber immerhin tönt es so, als wären die ganz starken Symptome inzwischen Vergangenheit für sie.
Genau, ja, die liegen hinter ihr. Also wir hören noch ein bisschen genauer, wie sie da rausgekommen ist. Es gibt also wirklich viele Symptome, abgesehen von diesen Hitzewallungen und Schweißattacken und Schlafstörungen, von denen ich auch gar nicht so viel wusste. Also Schmerzen in den Gelenken und den Muskeln zum Beispiel. Da gibt es noch Tinnitus, juckende Haut, Herzrhythmusstörungen, Blasenentzündungen. Viele Frauen sind auch einfach gereizt oder traurig und wissen eigentlich gar nicht warum. Und das kann hin bis zu Depressionen gehen. Und da gibt es noch ein Symptom, über das wir auch noch reden sollten.
Also natürlich, je weniger Östrogen rum ist, je mehr kommt das. Das ist aber auch ein bisschen unterschiedlich, aber für die meisten Frauen trifft das zu. Während der Wechseljahr ist es meistens noch nicht so schlimm. Aber nachher, also wenn es durch ist und durch das Östrogen wirklich sehr, sehr abgebaut ist, wird es dann bei den meisten heftiger.
Die Erika macht es richtig spannend und sie tönt ja irgendwie schon fast wie eine Ärztin, oder?
Nein, das ist sie nicht, aber sie hat beruflich trotzdem mit Frauen in den Wechseljahren zu tun. Sie ist nämlich Besitzerin des Sexshops Condo Maria in Zürich und da kommen eben auch viele hin, die ein Problem mit Scheidentrockenheit haben. Und davon hat sie eben gesprochen. Das Östrogen ist nämlich auch dafür zuständig, die Schleimhaut in der Vagina feucht zu halten. Also nicht nur beim Sex, sondern immer. Und wenn das Östrogen fehlt, dann fehlt eben auch die Feuchtigkeit.
Und dass das wehtut, das können wir uns irgendwie alle vorstellen, oder?
Ja, genau. Also bei manchen Frauen, die haben wirklich dann Schmerzen beim Velofahren oder wenn sie auch nur eine Jeans anziehen. Und es ist eben nicht nur die fehlende Feuchtigkeit, sondern auch, dass die Schleimhaut selber einfach dünner wird und die Scheidenwand wird glatter, weniger Durchblutung und diese ganze Schleimhautrückbildung, die hat auch einen Namen, die heißt nämlich vulvovaginale Atrophie.
Und eben eine trockene Scheide und eine angeschlagene Schleimhaut, das heisst ja dann auch Schmerzen beim Sex.
Klar, also vor allem bei der Penetration natürlich.
Und hat dann Erika einen Tipp, was da helfen kann?
Ja, Gleitmittel sind eine gute Lösung, sagt sie.
Also es gibt die wasserbasierten, die einfach das Wasser verdunsten mit der Körperwärme, sie werden trocken, klebrig, macht nicht wirklich Spass, erfüllt relativ kurzfristig das Ziel. Es gibt aber Silikon. Und Silikon ist wirklich, es fühlt sich an wie Öl, es wird vom Körper nicht aufgenommen, fühlt sich total schön an und gibt ein sinnliches Gefühl, es schmeckt nach nichts. Und eben der Spaßfaktor ist sehr hoch.
Und es kommen zum Teil auch Männer in den Laden, um was für ihre Frau oder Freundin zu kaufen.
Ja, zum Glück gibt es die. Die sind leider immer noch ein bisschen rar gestreut. Aber die hat es. Also gerade jetzt Gleitmittel habe ich jemanden, die Mann kommen. Und auch ganz klar sagen, meine Partnerin ist in den Wechseljahren. Es ist nicht mehr so feucht oder ist nach dem Wechseljahr. Das gibt es. Das ist nicht sehr, sehr häufig. Aber ich habe das Gefühl, es passiert immer mehr, weil es einfach vielleicht mehr Thema ist oder mit mehr Bewusstsein damit umgegangen wird. Oh, Wechseljahr heisst nicht, nachher ist das mit der Sexualität vorbei. Oder?
Und wenn ja, die Erika auch eben mit den Männern in Kontakt kommt, von diesen Frauen, die in die Wechseljahr kommen oder in den Wechseljahr sind, was wissen die Männer über die Wechseljahr?
Also ich glaube, wirklich Bescheid wissen relativ wenig. Zum Teil auch die Frauen wissen da zum Teil zu wenig, was jetzt einfach wirklich auch im Körper passiert, was auch psychisch passiert. Eben so, um zu sagen, wirklich setzt euch genug früher damit auseinander. Männer noch weniger. Und ich kann nicht so schnell Mitleid mit Männern. Aber manchmal tun die Männer fast leid, weil es ist nicht nur einfach, eben weil einfach halt die psychischen Geschichten auch da sind. Es ist für sie eine rechte Herausforderung.
Also Sex ist in den Wechseljahren per se schon nicht so einfach wie vorher. Dazu kommt eben noch, dass die Lust auch in der Zeit einfach weniger sein kann. Macht die Sache natürlich auch nicht leichter.
Also wir reden jetzt wirklich während der Wechseljahre. Also was sicher der grosse Teil ist, ist wirklich ein Libidoverlust. Also, oder Reduzierung. Also einfach wirklich nicht mehr so Lust auf Sex haben, nicht mehr so Lust auf Erotik zu haben, auf Berührung zu haben. Wirklich so. Ist schon für die meisten Frauen so, dass sich das sehr reduziert und dass das natürlich in einer Partnerschaft nicht ganz einfach ist. Also wenn es zwei Frauen sind, wenn ein Baby im Wechseljahr sind, dann wird es richtig lustig. Oder eben nicht.
Also wenn man das jetzt alles hört, geht man ja schon mit so einem guten Gefühl in die Wechseljahre.
Nee, wirklich nicht. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen tapfer sein und ein bisschen mehr wissen hilft sicher auch, dass man vorbereitet ist. Und wir hören auch gleich noch, dass es eigentlich noch ganz gut kommen kann.
Gut, dann hoffen wir jetzt mal.
Ja, die gute Nachricht ist nämlich, gegen diesen schlechten Schlaf, gegen Reizbarkeit, Traurigkeit, Schmerzen in den Gelenken und so weiter, da kann Frau auch was tun, wie Petra Stute vom Inselspital erzählt.
Ich denke mal, das Wichtigste ist eigentlich erst einmal Aufklärung, also dass man eben tatsächlich auch als Frau sich informiert und sich auch nicht abspeisen lässt mit irgendwelchen Sprüchen, wie das gehört halt irgendwie dazu und dann müssen sie halt durch. Wenn sie jetzt fragen, was kann man tun, dann geht es immer so in die Richtung, kann man irgendetwas an seinem Lebensstil verändern, damit vielleicht die Symptome nicht so stark ausgeprägt sind. Aber das mag marginal einen Einfluss haben, so weiß man zum Beispiel, dass Übergewicht oder auch Rauchen eher mit Hitzewallungen assoziiert sind. Aber jetzt zu sagen, ich nehme jetzt nur, um meine Hitzewallung zu reduzieren, ab oder ich höre mit dem Rauchen auf, nur damit meine Hitzewallungen besser werden, das ist zwar natürlich ein sehr lobenswerter Ansatz, nicht nur im Hinblick auf die Hitzewallungen, aber das alleine wird wahrscheinlich einfach nicht ausreichen.
Und was kann dann genau helfen?
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und was davon dann wirklich zum Einsatz kommt, das sollte so ganz individuell auf jede Frau abgestimmt werden.
Es gibt, wenn wir jetzt von den akuten Symptomen sprechen, gibt es eigentlich für jedes Symptom immer etwas aus dem alternativtherapeutischen Bereich. Dazu gehören die pflanzlichen Therapieansätze, die Akupunktur, aber auch Hypnose.
Das heißt, es ist einfach wichtig zu gucken, welche Symptome hat die Frau, wie stark sind die und vor allem auch, wie stark leidet sie drunter.
Dann ist es so, dass die Hauptindikation für eine Therapie natürlich der Leidensdruck einer Patientin ist. Das heißt, wenn eine Patientin sagt, dass sie zwar Hitzewallungen hat, dass sie das aber überhaupt nicht stört, dann muss man natürlich auch nichts machen.
Anders ist es aber, wenn es tatsächlich medizinische Auswirkungen hat, was da passiert.
Wenn jetzt aber zum Beispiel zu den Symptomen eben auch die Blutungsstörung gehört und jetzt tatsächlich die Blutung sehr häufig, sehr stark oder völlig unkalkulierbar auftreten, dann ist natürlich auch hier eine gewisse medizinische Indikation für eine Therapie der Blutungsstörung gegeben, damit eben der Blutverlust nicht zu stark ist.
Also dann sollte man wirklich was unternehmen und zum Arzt, weil dann kann es auch irgendwann gefährlich werden.
Also das, was Petra Stute ja aufzählt, das sind alles Behandlungen, die nicht in die Schulmedizin gehören. Und wie man das auch so ein bisschen mitbekommt, steigen die meisten Frauen ja zuerst mal so ein bisschen mit pflanzlichen Sachen ein. Mhm. Oder? Man weiss, Mönchspfeffer, der soll sich positiv auf das ganze hormonelle Gleichgewicht auswirken. Oder das Johanniskraut, das ja auch viele kennen, das vor allem bei Unruhe und Schlafstörungen soll helfen.
Genau, aber das ganz große Thema bei der Behandlung von Wechseljahrssymptomen, das ist ja für viele was anderes.
Und dann haben wir natürlich das weite Feld der Hormontherapie, in denen es verschiedene Präparate, Dosierungen, Applikationsformen gibt, sodass man unterm Strich sagen kann, es ist eigentlich für jede Frau was dabei.
Und da sind wir bei einem eher umstrittenen Thema. Es gibt ja viele, die Bedenken haben, nicht zuletzt auch wegen der Krebsgefahr.
Ja, umstritten oder vielleicht auch eher uneindeutig. Die Hormonersatztherapie hat ein bisschen eine unglückliche Geschichte vielleicht. Und eine, die seit über 20 Jahren zum Einsatz der Hormonersatztherapie forscht, ist Bernadine Seifert-Klaus von der Technischen Universität in München. Sie leitet am Klinikum rechts der Isar in München die Hormonsprechstunde.
Zum einen ist es so, dass wir dadurch, dass Hormontherapie in den 90er Jahren sehr stark überschätzt wurde und tatsächlich so ein bisschen die Stimmung war, wenn man die ganze Generation unter Hormone setzt, kommt nur Gutes dabei raus, kam dann mit der Women's Health Initiative Studie, der WHI-Studie 2002, der kalte Wasserguss und die ersten 10 Jahre danach haben auch meine Kollegen gemeint, naja, Hormone kann man ja nicht geben, sind ja nur gefährlich.
Diese Studie, von der Bernadine Seifert-Klaus da spricht, hat ergeben, dass mehr Frauen Brustkrebs bekommen, wenn sie eine Hormonersatztherapie machen oder auch Schlaganfälle oder Herzinfarkte oder Thrombosen.
Da hat man ja auch schon davon gehört, oder?
Mhm, genau. Und diese Studie ist aber heute ein bisschen umstritten, weil eben viele Frauen, die daran teilgenommen haben, eigentlich viel zu spät mit dieser Therapie angefangen haben und das dann eben zur Erkrankung geführt haben könnte. Aber das wusste man da noch nicht. Und dann ist eben noch weiter nachgeforscht worden, wann genau sollte eine Frau anfangen, Hormone zu nehmen und in welcher Dosierung. Und es wurde auch eine neue Generation von Hormonen entwickelt, die sogenannten bioidentischen oder naturidentischen Hormone. Und was die von den Hormonen davor unterscheidet, hat Petra Stute vom Inselspital erklärt.
Bioidentisches Hormon bedeutet, dass das Hormon, das ich mir zuführe, egal ob ich es schlucke, klebe, sprühe oder damit mich eincreme, dass dieses Hormon exakt die gleiche chemische Strukturformel hat wie das Hormon, das sonst mein Eierstock produziert hat. Und künstliches Hormon bedeutet, dass eben die chemische Strukturformel nicht exakt dem Eierstockhormon entspricht.
Also das klingt ja fast so, als könnte man jetzt die Hormone total unbedenklich nehmen und dann würde das ja super passen.
Mm, ja, und da trifft man eben schon noch auf unterschiedliche Meinungen unter GynäkologInnen.
Vor 7 Jahren wurde damit begonnen, die Renaissance der Hormontherapie auszurufen und so schlimm wäre es ja doch gar nicht. Und dann hat man sich zunächst den stark belasteten Frauen angenommen und jetzt ist die Stimmung wieder so ein bisschen mit dem Pendelschwung in die andere Richtung, dass Hormone wieder als Jungbrunnen gefeiert werden. Da bin ich nicht ganz so dafür zu haben, denn ich möchte nicht zurück zu vor den Jahren 2000 und so tun, als ob es nur Gutes mit sich bringt für alle Frauen, egal was für Risikofaktoren sie haben.
Und Ursula Egler, von der wir vorhin gehört haben, die hat sich ja für eine Hormonbehandlung entschieden.
Aber wir haben ja auch gehört von ihr, dass sie wahnsinnig unter Hitzewallungen und eben auch anderen Beschwerden gelitten hat.
Genau, und dann eben vor der Behandlung hat sie noch alle möglichen Untersuchungen gemacht, also Mammographie, Darmspiegelung, um auch wirklich auszuschließen, dass irgendwelche Krebsvorstufen schon da sind. Und dann hat sie eben mit den Hormonen angefangen.
Als ich das Gespräch mit Frau Dr. Stutte, ich war Ende März da in diesem Jahr, und sie hat mir dann im Juni angerufen und hat gefragt, wie geht's. Und ich habe gesagt, gut, habt ihr noch Probleme? Ich habe sie gefragt, habe ich je Probleme gehabt? Und dann hat sie angefangen, das aufzulisten, was ich für Probleme habe. Und dann musste ich sagen, habe ich das mal gehabt? Und das ist natürlich wunderschön.
Sie klingt wirklich richtig erleichtert.
Mhm, ja, und sie hat auch wirklich viel mitgemacht. Sie hat mir auch gesagt, dass sie gerne viel früher eigentlich angefangen hätte mit dieser Therapie. Es ist natürlich toll, wenn eine Frau so ihre Lebensqualität einfach wieder zurückbekommt.
Und dann kann ich mir vorstellen, nimmt man halt auch ein gewisses Risiko in Kauf.
Ja, ich glaube, das würde ich im Fall auch machen, oder? Und Vanadine Seifert-Klaus aus München, die findet auch, dass Hormone, wenn man sie gezielt einsetzt, wirklich eine gute Sache sein können.
Also in den ersten 5 Jahren wissen wir, dass es quasi keine Zunahme des Krebsrisikos gibt. Das heißt, erstmal sich aus einer quälenden Situation befreien, dann können Sie in aller Ruhe überlegen. Ich sage immer, es ist ein guter Anlass, in den Jahren, wo wir diese Beschwerden bekommen, auch darüber nachzudenken, was kann ich loslassen, was kann ich delegieren, wo habe ich mir zu viel aufgetan. Und sich ein bisschen umorganisieren. Das ist ein Teil vom Deal und dazu gehört auch, dass man auf sich mehr achtet und sich auch in anderer Hinsicht gesünder verhält, als vielleicht bis dahin, wo man gedacht hat, mein Körper steckt das schon weg.
Die Forschung scheint ja bei den Wechseljahren nicht so weit zu sein wie in vielen anderen Bereichen der Medizin. Mhm. In welche Richtung geht es denn da im Moment?
Eine Richtung, in die gerade geforscht wird, ist, wie man diese Hitzewallungen besser in den Griff kriegt und warum die überhaupt stattfinden und eben nicht nur unbedingt mit Hormonen.
Und da gibt es tatsächlich sehr große Hoffnung, muss man sagen, weil in den letzten Jahren immer besser verstanden wurde, warum wir eigentlich überhaupt als Frauen Hitzewallungen in den Wechseljahren bekommen. Also was eigentlich in unserem Gehirn, in unserem Thermostaten sich verändert, nur weil das Östrogen aus dem Eierstock eben nicht mehr konsequent produziert wird. Und nachdem man das viel, viel besser verstanden hat, konnte man natürlich jetzt auch Medikamente entwickeln, die gezielt dort ansetzen. Und da ist die Forschung relativ weit fortgeschritten, sodass ich denke mal nächstes Jahr in den USA eins dieser Präparate zugelassen werden wird und wir dann vielleicht in Europa und in der Schweiz auch diese Präparate in 2-3 Jahren haben werden.
Gut, das macht Hoffnung. Wie ist es denn eigentlich, wenn die ganzen Wechseljahre vorbei sind, wenn man alles überstanden hat? Was haben denn die Ursula Ägler und die Erika erzählt, wie man sich nachher fühlt?
Genau, diese Phase heißt ja dann Postmenopause. Und beide haben gesagt, die Wechseljahre selber sind kein Spaziergang, aber wenn sich die Hormone dann eingependelt haben, dann gibt es die Aussicht auf echt ein richtig gutes Leben, zumindest für die meisten Frauen.
Ich glaube, das ist ganz klar ein Teil, und ich vielen Frauen auch sage, hey, es ist cool. Das Wechseljahr eben nicht nur als Verlust und als anstrengend zu sehen, sondern auch zu sagen, hey, das ist eine Chance, die mir mein Körper oder die Natur gegeben hat. Und nicht ein Neuanfang, das wäre falsch, weil für das sind wir zu lange auf dieser Erde. Aber eine Chance, wirklich neue Pfade zu beschreiten.
Ist doch ganz ein normaler Werdegang. Mhm. Weil es ist ein Werdegang, wir kommen auf die Welt, wir wachsen. Und das ist ein ganzer Bereich im Wachstum, im Sein des Menschen. Es gehört zum Leben und es ist ganz normal. Aber keine Krankheit.
Und jetzt bin ich neugierig, wie wandelt sich meine Sexualität oder meine Lust, meine Erotik in den nächsten, ich weiß nicht, wie lange ich auf dieser Welt noch bin, aber sagen wir jetzt mal 10, 20 Jahre. Und das macht mich neugierig. Das macht mich extrem neugierig. Und sie ist sicher nicht weg. Das glaube ich nicht.
Ich bin schon noch froh, dass wir jetzt auch diese Seite noch gehört haben und wir irgendwie so ein bisschen zum Happy End gekommen sind. Für die beiden Frauen zumindest.
Ja, finde ich auch. Und ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt einfach ein bisschen besser Bescheid weiß. Am Anfang von der Recherche dachte ich so, oh nein, das kommt irgendwie aus diesen ganzen mühsamen Sachen. Und es gab dann irgendwie schon noch so einen kleinen Lichtblick am Schluss.
Ja, und das Gute ist ja immer, man ist nicht allein, oder? Es gibt ganz, ganz viele, die das eben auch durchmachen. Und im besten Fall hilft ja auch, wenn man sich dann eben auch austauscht.
Genau. Das war's für heute mit dem Durchblick. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören und hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei.
Recherchiert und geschrieben worden ist die Folge von der Sandra Dötter.
Und wir danken auch der Gebert-Rüff-Stiftung, die diesen Podcast initiiert hat und unterstützt.
Nächste Woche fragen wir uns, wie werden wir in Zukunft nachhaltig heizen? Ein sehr aktuelles Thema.
Und tschüss für heute sagen
Serena
und Jenny.